Eine sehr nette Begrüßung. Ich freue mich auch hier zu sein. Das zweite Mal, wo ich jetzt hier bin. Vor 2 Jahren hatten wir hier die Sederfeier gehabt. Die habe ich auch noch sehr schön in Erinnerung. Und heute ist es was Besonderes. Pfingsten auf der einen Seite, aber eben auch 70 Jahre Israel. Das ist also eine fast einmalige Situation, dass wir darüber nachdenken dürfen, über Israel. Aber in irgendeiner Weise möchte ich doch auch Pfingsten nicht vergessen. Und das ist eine Herausforderung. Ich wurde gebeten, noch ein paar Sätze zu mir selbst zu sagen. Da muss ich mich kurz fassen, weil das könnte sonst ein sehr langer Tag sein, ein sehr langer Tag werden, dass ich mal als Öffentlichkeitsreferent der AMCI unterwegs bin. AMCI ist das Israelwerk der früheren Pilgermission Krishona, wenn die bekannt ist, heute Krishona International in der Schweiz. Und da bin ich Öffentlichkeitsreferent und unterstütze die messianisch-jüdische Bewegung sowohl in Israel als auch in Deutschland. Wir haben jetzt letzte Woche gerade wieder eine große Konferenz gehabt. War die größte Konferenz der letzten 20 Jahre. In den 90er Jahren entwickelte es sich, dass eben auch die messianische Bewegung hier in Deutschland erneut sich entwickeln konnte. Und wir haben uns in Süddeutschland getroffen mit über 350 Teilnehmern. Das war ein großes Geschenk. Und auf der anderen Seite aber wollen wir ganz bewusst auch die arabisch-christlichen Arbeiten, die palästinensisch-christlichen Arbeiten im Nahen Osten unterstützen. Und da bin ich selbst natürlich naturgemäß immer wieder in Israel, sehr oft, sehr viel in Israel. Und wenn es dann draußen kalt ist, ja, dann fällt es mir immer schwer zurückzufliegen. Ja, okay. Dass ich mal in dieser Weise einen Reisedienst mache, hätte ich nicht gedacht. Von Haus aus war ich als jugendlicher Autoschlosser, war dann Maschinist in der Schifffahrt. Da habe ich dann als junger Mann auch Hamburg kennengelernt. Aber man kann ja in Deutschland aufwachsen, ohne jemals Christen kennenzulernen. Ja, ich habe einen jüdischen Hintergrund und bin ganz normal in der jüdischen Gemeinde. Quasi hatte ich meine Sozialisation und dann wachste ich hier auf und ich wusste gar nicht, was der Unterschied ist zwischen evangelisch und katholisch. Und wenn wir Religionsunterricht in der Schule hatten, durfte ich mit den Muslimen Fußball spielen gehen und dann sind wir rausgegangen. Das heißt, zurückgegangen, ja, und dachte, die Christen sind jetzt erleuchtet, aber die haben uns beneidet. Und so kann man hier aufwachsen, ohne je die Chance zu haben, Christen kennenzulernen. Eigentlich sehr traurig. Mit 22 habe ich dann eine Bibel geschenkt bekommen, im Rahmen der Schifffahrt im Ausland. Und aus Langeweile begann ich dann zu lesen. Das Alte Testament eben, den Tenach, den kannte ich ja von Haus aus. Und wiederum las ich das Neue Testament. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, wenn Sie das Geburtsregister lesen. Ja, viele haben da keinen Zugang zu. Gell? Aber ich hatte mich gewundert. Das ganze Geburtsregister Jesu im Matthäusevangelium, Lukasevangelium handelte von jüdischen Menschen. Alles Namen, die mir von klein auf vertraut waren. Ich wunderte mich. Ich dachte, das ist das Buch der Christen. Jesus, der Gott der Christen, und dann lese ich, dass er selber auch Jude ist. Seltsam. Das hat mir nie einer gesagt. Im Gegenteil. Als Kind hörte ich dann ja, ihr habt ja Jesus ans Kreuz gebracht. Ich konnte gar nichts damit anfangen. Und je mehr ich dann mich aus Langeweile mit dem Neuen Testament beschäftigte, habe ich dann doch erkannt, jawohl, er ist der Messias. Er ist letztendlich der, der von den Propheten verheißen wurde. Und das hat mein Leben radikal verändert. Ich habe nochmal ein Studium gemacht, 5 Jahre dann Theologie studiert. Da habe ich dann die Christen kennengelernt. War spitze. Die christliche Welt kennengelernt. Und fortan war es mir ein Bedürfnis, quasi ein Brückenbauer zu sein. ein Verständnis für den Juden Jesu, ein Verständnis für das jüdische Neue Testament, ein Verständnis, auch wenn wir jetzt hier von Pfingsten sprechen, was ist denn der jüdische Hintergrund von Pfingsten? Und so bin ich seit vielen Jahren eben auch als Dozent, als Referent unterwegs. Und insofern schließt sich für mich persönlich ein Kreis. Ich hätte es nie gedacht, meine Vorfahren in Polen waren Rabbinen gewesen. Leider hat von denen keiner überlebt. Aber dass ich selbst dann auch mal in diesem Dienst stehe, das ist schon etwas Besonderes. Und da bin ich Gott sehr dankbar. Und ich hoffe, dass, wenn wir hier in das Thema einsteigen, dass Sie heute etwas mitnehmen können von dem, was Gott hier tut. Die besondere Bedeutung der Wiederherstellung Israels. Und da möchte ich doch mal Apostelgeschichte 1 lesen, weil das ist interessant. Kennen Sie die letzte Frage, die irdische Menschen an den Auferstandenen gestellt haben? Die allerletzte Frage, die irdische Menschen, die Apostel an den Auferstandenen gestellt haben. Die allerletzte Frage, Apostelgeschichte 1, Vers 6. Das ist die letzte Frage, die irdische Menschen. Was wird mit Israel? Das war die letzte Frage. Das bewegte die Gemeinde damals, das bewegten die Gläubigen, das bewegten hier die Menschen, die auf den Geist Gottes gewartet haben. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6, wie sie zusammengekommen waren. Und es ist ja tatsächlich, das Pfingsten ist ja das jüdische Schavuot. Das ist das Wochenfest. Das Wochenfest, eines der drei Wallfahrtsfeste, wo viele, viele in Jerusalem waren. Und so war die Stadt voll gewesen und so waren auch die Jünger in Jerusalem. 50. Tag nach der Auferstehung. Und Schavuot ist das Erstlingsfrüchtefest. Man dankt Gott für die Gaben, die er hier Israel gegeben hat. Und so sind die Jünger hier auch zusammen. Sie sind nun zusammengekommen, sie fragten ihn, sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder das Reich für Israel aufrichten? Mit anderen Worten, was wird jetzt mit Israel? Du fährst in den Himmel, wir sind hier alleine, was soll denn jetzt werden? Und da haben wir es vorhin schon auch gehört, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Hier steht wörtlich eigentlich die Dynamis. Ihr werdet die Dynamis des Ruach HaKodesh bekommen. Ihr werdet eine Dynamik, ein Amboss ist ja auch sehr dynamisch, ja? Wenn man einen Amboss hat und den fallen lässt. Gell? Aber eine stehende Kraft. Was hier beschrieben wird, ist, eine Kraft wird in dir kommen, die dich in Bewegung setzt. Da kommt vom Fahrer der Dynamos, da kommt das her. Du wirst in Bewegung kommen und diese Kraft wird auf dich kommen. Und ihr werdet, wenn es hier heißt Zeugen, dann heißt es, du wirst sogar in der Fähigkeit sein, Kraft dieser Dynamis Gottes, dass du ein Märtyrer werden kannst. Bis hin zum Märtyrertod, bis hin zum Märtyrium, hier werdet ihr Zeugen sein der Auferstehung der Herrlichkeit Jesu. Und das wird in Jerusalem, in Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt sein. Und das ist bis zum heutigen Tage so. Gemeinde Jesu, ob aus Juden und Nichtjuden zusammengesetzt, ist heute eine verfolgte Gemeinde. Dass wir hier in einer Rechtsstaatlichkeit leben, haben wir unserer Demokratie zu verdanken. Aber weltweit sind die Christen verfolgt wie niemals zuvor, höchstens am Ende des ersten Jahrhunderts, Mitte des zweiten Jahrhunderts und heute weltweit. Und doch hat sich Gottes Wort bewahrheitet. Und wie der Geist Gottes hier in die Menschen gekommen ist, wir sehen dann in Apostelgeschichte 2, wie 16 Sprachgruppen aufgezählt werden. Das ist interessant. Können Sie mal studieren, Juden aus allen Herren Ländern, insgesamt 16 Sprachgruppen. Und der Talmud, die jüdischen Schriften, sagen, dass die Nachkommen Noahs 16 Sprachgruppen umfassen. Und die alle hören jetzt das Lob Gottes in alle Welt. Und das ist Pfingsten. Das ist das, was Gott geschenkt hat bis zum heutigen Tag. Und das ist auch das, was hier im Besonderen im Blick auf Israel wesentlich ist. Wenn wir hier im Blick auf Israel uns das anschauen, seht, hier, wo heute Krieg und Terror ist, Diktatur und Not, da war im Zwei-Strom-Land zwischen Euphrat und Tigris, hier, wo heute Irak, Iran ist, hier oben dann Syrien, Türkei, hier der Libanon, hier Israel, da hat Gott Heilsgeschichte geschrieben. Da hat Gott sich geoffenbart. Wir lesen etwas vom Garten Eden. Wir wissen etwas von der Berufung Abrahams. 1. Mose 12. Ihr seht, hier ist Ur in Chaldäa. Da war die Heimat Abrahams. Gott hat sich ihm auch geoffenbart. Er hat auch hier den Terach, seinem Vater, sich geoffenbart. Und dann kommt dieses Wunder. Dieses Wunder, wie er sich aufmacht. Und Sie sehen heute hier oben in Haran, hier, heute im Grenzgebiet Syrien, Türkei, da hat sich Abraham niedergelassen, sein Vater niedergelassen und wiederum, aber auch, gehen es weiter hier, ist er in das Land der Verheißung gegangen. Und ich will es nicht so lange ausdehnen, aber über Abraham, Isaac, Jakob ist Israel entstanden. Israel, das Volk Gottes, die Erstlingsfrucht, das, was auch an Pfingsten thematisiert wird, am jüdischen Shavuot, die Erstlingsfrucht in den Tempel zu bringen, Gott zu danken. Vater im Himmel, danke für das Brot, das du uns hier gibst. Und so auch Israel zu danken, dass aus einem einzigen Mann ein neues Volk entstanden ist, dass die Aufgaben Gottes hier in dieser Welt leisten sollte. In der Weise, dass die Menschen erfahren, wer der lebendige Gott ist. Durch Israel haben die Völker erfahren, wer der lebendige Gott ist. Durch Israel, und das war seine Mission, Israel existierte, um Gott zu dienen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, dass die Völker etwas über den lebendigen Gott erfahren. Und wir sehen, wie Israel das Land bekommen hat, das Land der Verheißung. In 1. Mose 15 ist zu lesen, wie Israel hier, die 12 Stämme, Sie sehen das hier, das Eretz Israel per Bundesschluss bekommen haben. Dies ist das Land, das ich dir geben werde zu einem ewigen Besitz. Etwas Großes. Und heute, wie es hier aussieht, ein kleines Land, doch mit einer großen Bedeutung. Wenn wir sehen, wie groß die Organisation Islamischer Staaten ist, 57 Staaten, gewaltig. 1,3 Milliarden Menschen. Aber hier in dem jüdischen Staat leben 6,3 Millionen Juden, 2,5 Millionen arabische und palästinensischstämmige, eine Bevölkerung von 8 Millionen. Und doch beherrschen sie und bestimmen sie immer wieder hier die Medien. Rational vieles nicht erklärbar. Das wird heute Nachmittag auch nochmal Thema sein. Jerusalem, der Zankapfel für die Völker. Warum? Gut, dass es nicht Hamburg ist. Ja, alle Welt würde dann auf Hamburg schauen, ja. Aber es hat eine geistliche Bedeutung, denn Gott selber sagt hier in Hesekiel 38, Jerusalem, der Mittelpunkt der Erde, der Nabel der Welt. Und so ist das immer wieder auch dargestellt worden. Jawohl, von hier aus hat sich Gott geoffenbart, so sah der Tempel aus in der Zeit Jesu. Und dieser Tempel war ein gewaltiges Bauwerk. Das heißt, Gott hat sich quasi ein Haus gebaut. Und die Menschen sind dorthin gekommen und haben ihn angebetet. Und an Schavuot, am Pfingsten, das ist das Fest, wo auch die Nationen, die Völker eingeladen sind, mit den Juden zu partizipieren, mit ihnen zusammen Gott zu loben und zu preisen. Und das ist Pfingsten. Und hier, im Hebräisch, ist es das Haus der Gemeinschaft. Gott begegnet den Menschen wieder neu. Eine Begegnung, die er seit den Tagen des Paradieses verloren hatte. Der Mensch hat wieder neue Gemeinschaft mit dem Lebendigen. Und Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns irdischen Menschen. Das haben wir nicht verdient. Und doch ist es ein Geschenk. Aus allen Völkern, Nationen, Sprachen dürfen heute Menschen die großen Taten Gottes loben und preisen. Und hier ist der Ölberg. Hier lesen wir in Apostelgeschichte 1 und dann eben auch Apostelgeschichte 2, wie er aufgefahren ist und verheißt, dass er wiederkommt. Aber wo? Und das ist das Geheimnis im Blick auf Israel, im Blick auf Jerusalem. Er wird auf dem Ölberg, so in Zacharja 14 prophetisch vorhergesagt, wird er wieder zurückkehren. Apostelgeschichte 1, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr herum? Er wird wiederkommen. Und bis er wiederkommt, bis dahin dürfen wir in der Kraft des Geistes vorwärts gehen, als seine Zeugen, als seine Boten. Die Welt hat ein Recht darauf, ein Menschenrecht darauf, etwas von dem lebendigen Gott zu erfahren. Und daher, du bist sein Mund, wir sind seine Hände, wir sind seine Füße. Gemeinde Jesu ist nicht eine Organisation, sondern ist sein Leib, ein Organismus, die proklamiert die großen Taten Gottes. Und das war schon im Blick auf Israel so. In Hosea heißt es, Israel ist die Erstlingsgabe, der Erstlingssohn Gottes. Das ist erweitert worden. Erweitert worden um die Menschen, die hier an ihn glauben. Heilig, heilig, kadosh, kadosh, le tzevaot. Er ist der Heilige. Und es gab immer Menschen, die das gewusst haben, die das proklamiert haben und die daran festgehalten haben. Und im Blick auf Israel sehen wir dann 70 nach Christus, vermeintlich hier in der Apostelgeschichte, ja, was wird mit Israel? Und dann sehen wir 70 nach Christus, wie Israel als Staat, die Juden als Nation deportiert wurden in alle Herren Länder. Erst in römische Gefangenschaft und dann 1900 Jahre Exil fast. Wer hätte jemals noch geglaubt, dass irgendwann einmal ein Staat mit dem Namen Israel entsteht. Unvorstellbar. 70 nach Christus, denkt an Matthäus 24. Ja, Jesus schaut auf Jerusalem und er weint. Prophetisch hat er es vorausgesagt. Aber wenn doch der Fall Israels schon ein Reichtum der Nation ist, erklärt Paulus im Römerbrief, wie viel mehr wird dann der Reichtum für die Nation da sein, wenn Israel auch erkennt, wer ihr Messias ist? Und insofern ist es großartig, dass die messianische Bewegung heute da ist. Aber im Blick auf das Land, 1100 Jahre lebten jüdische Menschen in Eretz Israel. Dann ist es 600 Jahre christlich geworden. Heute ist der Nahe und Mittlere Osten, die gesamte ursprünglich byzantinische, christlich-byzantinische Welt, die bis ins 7. Jahrhundert christlich war, die ist muslimisiert worden, arabisiert worden. Heute wissen die Syrer selbst oft gar nicht mehr, dass sie einmal eine christliche Nation waren. Die Ägypter waren die größte christliche Nation hier auf dieser Erde. Radikal hat sich's verändert. Man könnte rufen, Herr, wo bist du? Warum? Und doch ist Gemeinde Jesu immer da gewesen. und niemals untergegangen. Und so ist auch die Verheißung wahr geworden, dass selbst die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwinden können. Das ist nur vorläufig. Denn spätestens dann, wenn der Herr wiederkommt, werden sich alle Knie vor ihn beugen und rufen, du bist der Herr. Ja? Von daher haben wir keine Angst vor der Zukunft. Wir gehen dem Herrn entgegen, der auferstanden ist und wiederkommen wird. Und insofern bestätigt auch das Neue Testament die Verheißung, dass hier mit Israel der Herr den Bundesschluss geschlossen hat. Ich spreche die Wahrheit als einer, der den Messias angehört. Ich lüge nicht. Und auch mein Gewissen bezeugt, geleitet vom Ruach HaKodesh, eben vom Geist Gottes. Sie wurden zu Gottes Kindern gemacht, die Schechina, die Gegenwart Gottes. Ihr habt hier den siebenarmigen Leuchter. Der stand im Tempel, der stand im Zelt der Begegnung. Die Römer haben ihn dann, als der Tempel zerstört wurde, deportiert. Aber sie stellt die Gegenwart Gottes, die Schechina Gottes dar. Deswegen war er im Tempel. Wer das sieht, der soll erinnert werden, Gott ist gegenwärtig. Lasst uns ihn anbeten. Das war eigentlich die Aufgabe. Und insofern, an Israel dürften die Völker sehen, Gott ist gegenwärtig. Und dann heißt es, mit ihnen wurde der Bund geschlossen. Ihnen wurde die Tora gegeben, der Tempeldienst, die Verheißungen. Und das ist das Wesentliche hier. Ihnen wurde der Bund gegeben, die Bundesschlüsse Gottes, wie Luther übersetzt hat. Das ist so wichtig. Gemeinde Jesu, die nicht auf dem Fundament Israels steht, und daher freue ich mich, ihr auch als Gemeinde, als ich hier reingekommen bin, die Plakate draußen gesehen habe, auch heute die Erinnerung, 70 Jahre Israel. Glaubt mir, nicht viele Gemeinden in Deutschland und auch nicht viele Gemeinden in Hamburg geben das als Zeugnis an die Öffentlichkeit. Insofern wunderbar. Ein großes Geschenk, und damit macht ihr deutlich, jawohl, wir stehen auch als Gemeinde inmitten der Bundesschlüsse, die Gott Israel gegeben hat, und wir dürfen partizipieren, wir dürfen Anteil haben an den Bundesverheißungen, die Gott hier Israel gegeben hat. Und ihr seht hier den Bund mit Abraham, das Land werde ich geben, dann der Bund mit Mose, ihr sollt mir ein heiliges Volk, ein Volk von Priestern sein, heißt es im 2. Mose. Exakt das greift Petrus auf im Blick auf die Gemeinde Jesu. Ihr seid Priester des Höchsten. Was ist denn die Funktion eines Priesters? Dass wir in der Fürbitte zwischen Mensch und Gott stehen. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir in den Riss treten für die Nöte der Welt, so wie wohin auch für das grauenhafte Unglück gebetet wurde, für die Hinterbliebenen gebetet wurde. Das ist die Priesterfunktion. Und dann ist der neue Bund. Der neue Bund, jawohl, du bist es, der hier verheißen ist. Und du bist es, der hier letztendlich einen Bund schließt mit der Zielsetzung, einen neuen Geist, ein neues Herz zu geben. Und so ist die Gemeinde Jesu in diesen Bund hineingenommen, wie im Epheserbrief. Es heißt, aus Juden und Nichtjuden hat er eine Einheit gemacht zum Zeugnis für diese Menschen. Er ist der lebendige Gott. Israel selbst hat immer Sehnsucht gehabt nach der Vertreibung 70 nach Christus. Sehnsucht zurück nach Eretz Israel. Und insofern müssen wir uns vergegenwärtigen, welche prophetische Bedeutung zum Beispiel hier ist die Menora von einem Regierungsgebäude in Jerusalem. Und das Herz dieser Menora ist hier das Totenfeld. Das hatte übrigens der erste Präsident Israels, David Ben-Gurion, gegenüber seinem Schreibtisch ebenso gehabt. Ein Relief von Hesekiel 37. Und lassen Sie mich ganz kurz darauf eingehen. Denn Bibelleser wussten, jawohl, Wenn ich dem Wort vertraue, kompromisslos, vorbehaltlos vertraue, dann wird Israel auch wieder zurückkehren in ihre Heimat, gemäß den Bundesversprechen Gottes. Und so ist das dann tatsächlich geschehen. Und wir sehen hier in 37, und lassen Sie mich das ganz kurz ausführen, des Herrn Hand kam über mich, er führte mich hinaus im Geist des Herrn. Er stellte mich inmitten auf ein weites Feld und das lag voller Totengebeine. Er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, sie waren verdorrt. Er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Also, Hesekiel wird quasi auf einen Friedhof gebracht. Und dann wird er gefragt, meinst du, die hier, die werden einmal wieder lebendig werden? Clever wie Hesekiel ist, sagt er, ach Herr, du weißt es. Ja, ich hätte wahrscheinlich gesagt, was stellst du mir so eine Frage? Ja. Du weißt es. Es ist wichtig, die Dinge der Schrift erstmal stehen zu lassen. Und dann erklärt Gott, und wenn Gott eine Erklärung gibt, müssen wir diese Erklärung wörtlich nehmen. Dürfen wir sie so annehmen, wie sie geschrieben steht, und dürfen sie nicht uminterpretieren, wie es die Kirchengeschichte gemacht hat. Und von daher ist der christliche Antisemitismus etwas Dämonisches, denn er hat sehr viel Leid nicht nur über die jüdischen Menschen gebracht, sondern er hat die Christen regelrecht verblendet. Verblendet im Blick auf die Heilswahrheiten Gottes hier im Blick auf Israel. Und da heißt es, Gott spricht, ich will Odem in euch geben und siehe, ihr werdet wieder lebendig werden. Ich will euch Sehnen geben, ich überziehe euch mit Haut. Ihr werdet wieder lebendig werden, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und dann heißt es wörtlich, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Israel spricht, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Gott sagt, warum sprichst du so? Nein, ich werde euch herausholen aus allen Nationen und euch wieder zurückführen in das Land, das ich euch per Bundesschluss verheißen habe. Und so ist es gekommen. So ist es tatsächlich gekommen und es wäre kaum möglich gewesen für die Christen, wenn sie das nicht wörtlich genommen hätten im Laufe von 2000 Jahren, hier dann auch Israel nach wie vor als Bundesvolk zu sehen. Und daher gab es immer Gläubige. Es gab immer Gläubige, die an den Verheißungen Gottes festgehalten haben, wie hier August Hermann Franke. Er hat damals schon geschrieben, Israel, die Juden werden eines Tages wieder zurückkehren nach Israel. Oder auch hier auf dem ersten Zionistenkongress in Basel. Christen haben sehr engagiert an diesem Projekt mitgearbeitet, weil sie von der Schrift erkannten, jawohl, der Herr wird dort die Juden wieder ins Land führen. Auch Theodor Herzl. Er hatte zum Beispiel einen Freund, Reverend William Henry Heschler, ein anglikanischer Pastor, einer der engsten Freunde von Herzl. Er hat ihm die Augen für die Schrift, für das prophetische Wort geöffnet. Und so haben sie auch in Basel daran festgehalten, jawohl, das Land der Verheißung, das werden wir wieder bekommen. Oder auch Jung Stilling. Und ich könnte hunderte Namen noch nennen, die alle miteinander daran festgehalten haben, jawohl, Israel ist nicht verworfen. Israel ist nach wie vor das Bundesvolk Gottes und wird nicht nur in das Land der Verheißung zurückkehren, sondern letztendlich auch hier wieder die Vorbereitung treffen für die Ankunft Jesu. Insofern ist die weltweite Sammlung heute etwas ungemein Prophetisches. Prophetisches, denn wir erleben die Geburtswehen seiner Ankunft. Er kommt wieder. Und ganz ehrlich, ich hoffe, noch vor unserem Tod. Weißt du warum? dann sparen wir die Beerdigungskosten. Wir müssen es auch praktisch nehmen. Ja? Er kommt wieder. Halten wir das fest. Und unsere Bestimmung, unsere Berufung ist, auf seine Wiederkunft hinzuleben. Und Zeugnis darüber zu geben, dass auch heute jede Form von Antisemitismus etwas wieder Gottes Wort ist. Und weil er wiederkommt, proklamiert die Welt einen unbändigen Hass auf Israel. Ein unbändiger Hass auch auf jüdische Menschen weltweit. Und auch wenn Israel heute ein Zeichen des Ärgernisses ist, aber ein Beispiel. Die Menschen hier, das ist der jüdische Friedhof hier, hier ist der arabische Friedhof, hier drüben ist der christliche Friedhof. Interessanterweise, sie lassen sich hier beerdigen. Warum? Weil Zacharja 14 sagt, er wird wiederkommen, eben auf den Ölberg. Und dann wird er das tausendjährige Reich errichten. Und dann wird er alle Tränen abwischen, im buchstäblichen Sinne. Das heißt, wir laufen wunderbaren Zeiten entgegen. Ja? Daher, wir können die Nachrichten und die ganzen Medien, die uns umgeben, schauen wir sie kurz an. Aber noch viel, viel mehr wollen wir uns mit dem prophetischen Wort beschäftigen, wollen uns mit den Verheißungen Gottes beschäftigen. Und ich ärgere mich manchmal über mich selber, dass ich mich mehr für politische News interessiere als fürs Wort Gottes. Das ist ein Fehler. Bibelleser wissen mehr. Ja? Die Bibel ist das einzige Buch, das es gibt, das Prophetien enthält, wo wir konkret erkennen können, wie der Herr in Zeit und Geschichte diese Prophetien erfüllt hat. Und das ist ein Bestandteil dessen, weil es Gottes Wort ist. Ein Zeugnis dessen. Und es enthält nicht nur Gottes Wort, es ist von A bis Z Gottes Wort. Und nicht der Krieg heute in der islamischen Welt, sondern die Existenz des Staates Israel spaltet die Welt. Und insofern bedarf es des Mutes heute, deutlich zu machen, dass der Staat Israel in der Kontinuität des biblischen Israels steht. Es bedarf Mut, deutlich zu machen, das Volk der Juden steht in der Kontinuität des biblischen Volkes der Juden. Ebenso die hebräische Sprache steht in der Kontinuität der biblischen Sprache. Es gibt einen Landstrich im Süden, Siegerland, wer die Gegend kennt, da haben Gemeindemitglieder Hebräisch gelernt, damit sie die Bibel besser lesen können. Enorm. Und insofern, da hat sich der Herr offenbart in diesen Sprachen. Der Herr kommt wieder und Juden werden ausrufen, Baruch haba, beshem Adonai. Ja, er kommt wieder und Gott verändert die Verhältnisse. Und der Nahostkonflikt heute im politischen Sinne kann nicht gelöst werden. Aber Gott wird es lösen. Und das dürfen wir festhalten. Und bis dahin dürfen wir Leute sein, die ermutigen, Tröster sein, an die Seite Israels kommen, aber auch an die Seite der Menschen hier, die um uns herum keine Perspektive haben, keine Hoffnung haben, dass wir ihnen Licht sind, dass wir ihnen Bote Gottes sind, dass wir ihnen eine Schulter geben, eine Hand geben, mit ihnen mitgehen. Hoffnung vermitteln, denn er kommt wieder. Und die Gläubigen in Christus sind die einzigen, die vor Gott stehen und in ihren Gebeten und in ihrem Dienst für Israel stehen. Insofern wunderbar, dass wir auch heute Nachmittag noch in dieser wunderbaren Weise den Israel-Tag haben. Und es wird deutlich, die ganze Nervosität, der ganze Unmut rührt daher, weil wir in den Geburtswehen seiner Ankunft sind. Und insofern, was können wir tun? Wir können Patenschaften, wir können in der Fürbitte stehen. Wir natürlich spenden Projekte, aber auch jeder von Ihnen oder fast alle, die Sie Englisch können, treten Sie in Kontakt mit den Israelis, mit den Juden, mit der messianischen Bewegung auch da und dort. Machen Sie Besuche. Nicht nur in Israel, seien Sie auch Teil des jüdischen Lebens hier, da und dort. Und Öffentlichkeitsarbeit. Erheben Sie sich. Heute ist es wichtiger denn je, dass wir unseren Mut haben, unseren Mund aufzumachen gegen jede Form der Misskreditierung. Es gibt kein Land, das stärker diffamiert wird als Israel. Da werde ich nachher noch mehr zu sagen. In 10 Jahren 225 UN-Resolutionen gegen Israel erlassen. Unwahrscheinlich. In 10 Jahren jetzt hat sich es zugespitzt in den letzten Jahren, dass es Mut bedarf, sich in der Öffentlichkeit auch zu Israel zu stellen. Aber ich wünsche Ihnen durch die Kraft Gottes diesen Mut. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Herr segne Sie. Und wir dürfen Großes erwarten, weil er der Lebendige ist, der wiederkommen wird. Amen.